Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Messe Hannover, Passion Pferd, zweiter Advent. Und ich sitze einer ganz interessanten Dame gegenüber, Josephine Neumann, die ich jetzt ganz herzlich hier begrüße, die ich seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten kenne. Ich habe erlebt, wie sie anfing zu reiten. Ich habe ihre reiterlichen Fortschritte erlebt. Ich habe mitbekommen, wie sie ihren Freund kennenlernte, wie sie dann auch überlegte, Mensch, ich mache mich selbstständig. Und jetzt hat sie etwas ganz Tolles mit ihrem Freund zusammen, ihrem Partner zusammen entwickelt. Stable Manager ist das Stichwort, das Schickwort. Das Ganze ist eine App, darauf kommen wir später zu sprechen. Aber wer ist Josephine Neumann?
Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wer bin ich? Ich würde sagen, ich bin das ganz klassische Pferdemädchen. Auch wenn ich nicht aus einer Reiterfamilie komme, haben meine Eltern mich mit 1,5 Jahren das erste Mal aufs Pony gesetzt. Und mit 4 habe ich dann erst angefangen zu voltigieren. Und als ich 6 war, habe ich auf dem Hof deines Sohnes in der Reitschule angefangen zu reiten. Und hatte dann erst einmal in der Woche Reitunterricht und dann 2-mal. Und dann folgte die erste Reitbeteiligung und irgendwann das erste eigene Pferd und dann der Freund und dann das zweite eigene Pferd und so entwickelte sich das Leben rund um die Pferde immer weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte noch mehr und habe mich eben in dem Pferdebereich zusammen mit meinem Partner mit einem eigenen Betrieb selbstständig gemacht. Und aus der Verwaltung dieses Betriebes ist dann die Stable Manager App entstanden, die du gerade schon angesprochen hast.
Wunderbar. Also Josephine, das war jetzt ja im Schnelldurchgang. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zurück. Das sind ein paar Phasen früher. Also wenn du über den Betrieb meines Sohnes sprichst, das ist Philipp, Hof Bettenrode, in der Nähe von Göttingen. Du stammst aus einer Akademikerfamilie, wenn ich das richtig weiß. Bist auch akademisch groß geworden. Das heißt, du hast in Göttingen Abitur gemacht und hast dann in Göttingen studiert. Vielleicht gehst du auf den Bereich nochmal ein.
Gerne. Genau. Ich komme aus einer Ärztefamilie, aber irgendwie war das nie so mein Weg, den ich mir für mich vorgestellt habe. Ich habe dann erstmal geguckt in der Schule, was kann ich gut? Das war eher so der naturwissenschaftliche Bereich, Mathe, Physik, Chemie. Und habe dann eben auch in dem Bereich ein Studium angefangen, und zwar Physik, Technik. Das habe ich auch zu Ende studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Der hieß dann Laser- und Plasmatechnik. Aber irgendwie haben mich eben die Pferde nie so ganz losgelassen. Und zwar auch mehr nicht losgelassen als, also ich wollte quasi, dass es mehr ist als nur ein Hobby.
Das hast du schon früh gespürt. Und hattest du mal überlegt, vielleicht auch eine Berufsausbildung in der Reiterei zu machen? Oder war das ein No-Go für dich?
Ich glaube, für mich war das gar nicht so ein No-Go, aber für meine Eltern war schon relativ klar und ihnen war auch relativ wichtig, dass ich erstmal was studieren soll. Genau. Und somit habe ich das dann gemacht und naja, so ein Studium, ich habe halt auch noch dual studiert, das heißt, ich habe parallel noch eine Ausbildung als Feinoptikerin gemacht. Wenn man dann halt schon 7 Jahre studiert hat, dann nochmal mit einer Ausbildung anzufangen, ist irgendwie, ja, da hatte sich dann schon von selber zu viel im Leben weiterentwickelt.
Mhm. Und dann war ja eine Situation, da hast du gesagt, also ich hatte erst ein Pferd, dann so etwa hast du es formuliert, dann kam der Freund, der inzwischen zum Partner, Lebenspartner geworden ist, dann kam das zweite Pferd. Du hast nie daran gedacht, mit der Reiterei mal aufzuhören. Bei einigen ist das ja so. Der Freund kommt und dann wird aufgehört zu reiten.
Doch, tatsächlich habe ich mal drüber nachgedacht, aber nicht wegen des Freundes, sondern eher aufgrund der Pferdesituation, so manchmal ergeben sich ja so Dinge, mein damaliges Pferd ging dann in Rente und irgendwie hatte ich dann auch gerade so ein paar andere Interessen und da habe ich kurzfristig darüber nachgedacht und wie das Leben dann aber manchmal so spielt, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein anderes Pferd zu reiten und auch auf dem Turnier vorzustellen und irgendwie bin ich dann doch nicht davon losgekommen.
Und was mich an dir schon immer beeindruckt hat, du hast ja einen super Schritt gemacht. Also erstmal hast du einen sehr netten Lebenspartner gefunden, der ja mit Pferden, glaube ich, nichts zu tun hatte. Und wie ist dir das gelungen, den A in den Sattel zu kriegen? Und ich glaube, am Ende hat er sogar älteres Huren gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also tatsächlich hat er sogar bis zur Klasse M gewonnen und ist inzwischen auch schon seine erste S-Dressur geritten und hat damit mir was voraus. Ich wollte ihn tatsächlich nie in den Sattel bekommen. Also er war immer interessiert und ist von sich aus mitgekommen zum Pferd. Und irgendwann hat er von sich aus gesagt, er würde sich gerne auch mal draufsetzen. Und dann habe ich ihn auf meinem damaligen Wallach mal im Gelände so eine Runde ums Feld geführt. Aber das kam von ihm. Ich habe ihm eher immer so ein bisschen abgeraten und habe gesagt, ah, naja, wenn Erwachsene reiten lernen, dann ist es irgendwie oft nicht mehr so von Erfolg gekrönt wie beim Kind, weil Erwachsene nicht mehr so ein gutes Körpergefühl vielleicht haben. Und weil ich auch weiß, dass er ein sehr sportlicher und auch sehr sportlich ehrgeiziger Mensch ist, dachte ich, dass das dann vielleicht gar nicht so seinen Vorstellungen entspricht. Aber er wollte unbedingt und hat es dann probiert und hat dann eben auch richtig Spaß und auch richtig Ehrgeiz entwickelt.
Und wenn du das jetzt aus der Rückschau betrachtest, du warst eigentlich eher so ein bisschen skeptisch, Erwachsene lernen nicht mehr so reiten, wie es Kinder lernen vor der Pubertät. Das ist sportwissenschaftlich auch erwiesen, dass es so ist, wie du es gerade gesagt hast. Dennoch hat er durchgehalten. Das habe ich immer bewundert. Und wie gesagt, bei mir hört es dann bei Älteres für auf. Inzwischen ist er auf S-Basis unterwegs. Also riesiges Kompliment. Wenn du das heute betrachtest, würdest du heute nochmal sagen, hör auf zu reiten? Oder würdest du sagen, Mensch, wenn du so anfängst, wie mein Freund angefangen hat, hat auch ein anderer Reiter eine Chance, noch sich reiterlich gut weiterzuentwickeln?
Also ich würde sagen, die Chance, sich reiterlich weiterzuentwickeln, hat man immer. Aber es gehört schon viel Durchhaltevermögen und viel Biss dazu, das dann als Erwachsener auch so zu lernen. Und ich würde sagen, auch ein bisschen Glück. Und zwar auch ein bisschen Glück, auf welchen Pferden man reiten lernen darf und was für Pferde man dann so zur Verfügung gestellt bekommt. Da hatte er, glaube ich, sehr großes Glück. Wir hatten ein ganz tolles, schon älteres Pferd. Das war so ein richtiger Allrounder, auf dem er die allerersten Reiterfahrungen dann machen durfte. Und dann hat es sich halt einfach ja, gut ergeben. Und er hatte die Möglichkeit, als Reitbeteiligung einen Wallach mitzureiten, der damals auch schon bis zur Klasse M erfolgreich war. Das ist inzwischen unser Pferd, den haben wir inzwischen gekauft. Genau, und ich glaube, man hat immer die Möglichkeit, sich reiterlich da weiterzuentwickeln, aber manchmal gehört eben auch so ein kleines bisschen Glück dazu, auch das passende Pferd und den passenden Trainer zu finden.
Und Trainer, Trainerin warst du oder wer hat ihm reiterlich A in den Sattel und dann vor allem weitergeholfen, nicht nur den Sattel reinzusteigen, sondern auch das Reiten zu lernen?
Ja, das war tatsächlich ich. Manchmal ist das als Paar nicht ganz so einfach, dann eventuelle Diskussionen in der Reitstunde zu lassen oder auch nicht mit in die Reitstunde zu nehmen. Aber wir haben das immer gut hingekriegt und zwischenzeitlich machen wir es tatsächlich auch umgekehrt, dass er gerade so in der Turniervorbereitung, so viel Turnier reite ich ja gar nicht mehr, aber wenn ich dann mal dazu komme, dass er dann auch eben bei mir drauf guckt und mir Tipps gibt.
Wunderbar, also ein echtes Team und das in beide Richtungen. Es ist keine Einbahnstraße, nur du bist die Ausbildende, Unterrichtende, sondern umgekehrt auch. Also riesiges Kompliment, dass das auch stressfrei abgeht. Das soll ja bei einigen Paaren auch schon zum Ende der Partnerschaft geführt haben. Also toi, 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 weiterhin.
Nicht so. Wir hoffen, das ist bei uns nicht so.
Ja, nein, das sieht ja auch alles gut aus. Irgendwann habt ihr dann gesagt, wir machen uns selbstständig, wir bauen einen Betrieb auf. Das ist ja alles noch gewesen, bevor ihr diese App als Jungunternehmer, will ich mal sagen, entwickelt habe, als Start-up. Und dazu kommen wir ja nachher dann. Aber dieser Weg ist mir nochmal wichtig, vor allem dein Weg. Du hast ein duales Studium hinter dir, hast eine Master-Qualifikation und hast dich dann, obwohl du nicht den Beruf des Pferdewirts erlernt hast, dich dann mit deinem Partner selbstständig gemacht. Wie war der Weg dahin?
Ja, der Weg war tatsächlich gar nicht so ganz einfach. Man muss sagen, Banken finanzieren nie besonders gerne Pferdehöfe. Das heißt, da muss man schon ein gutes Konzept entwickeln und auch vorlegen, gerade wenn man halt das Grundstück und den Hof vorher noch nicht besitzt. Aber es war halt immer mein ja, sagen wir mal, Traum und absoluter Herzenswunsch. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen durch den Rentner entstanden, den ich vorhin angesprochen habe. Der ging dann in Rente und es war einfach irgendwie schwierig, einen passenden Platz für den zu finden. Der war sehr lange Hengst, der brauchte einen orthopädischen Beschlag, der konnte nicht in der gemischten Gruppe stehen. Da findet man nicht so einfach einen Platz. Und dann haben wir erstmal angefangen und haben uns quasi zwei Pferde ans Haus gestellt, an ein Haus, was wir gemietet hatten. Dann waren zwei Pferde irgendwie nicht so richtig eine Herde. Dann haben wir noch ein paar Rentner dazugenommen, dann wurden es fünf. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte eigentlich alle meine Pferde so am Haus halten und da so mit denen zusammenleben. Und ja, so sind wir dann dahin gekommen, einen eigenen Betrieb zu eröffnen und haben dann eben ein passendes Konzept entwickelt und einen passenden Hof gesucht.
Ich bin immer noch einen halben Schritt zurück. Was hast du denn beruflich gemacht? Warst du immer noch tätig im naturwissenschaftlichen Bereich? Physik war ja, glaube ich, eines deiner Hauptthemen. War das so oder hast du dann ganz auf die Karte Pferd gesetzt?
Nee, also tatsächlich bin ich auch heute noch an der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Zwar nur mit 20 Stunden, also nur mit einer halben Stelle, weil irgendwie muss man das halt auch zeitlich dann schaffen. Bin aber noch in dem Bereich tätig und finde persönlich auch, dass das irgendwie so eine ganz nette Kombi ist, da halt einmal so ein bisschen dieses mehr Kopflastigere zu haben in der Uni und eben aber auch diesen Pferdeteil, der meine absolute Leidenschaft ist.
Und der Betrieb ist in der Nähe der Universität, wir reden über die Universität Göttingen, wo du jetzt einen Betrieb hast. Rentnerpferde sind da, aber es sind wahrscheinlich nicht nur Rentnerpferde. Was ist das Konzept des Betriebes?
Genau, also tatsächlich habe ich ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde Fahrt, kann aber auch viel von zu Hause arbeiten. Bin auch nicht an der Uni Göttingen, sondern an der HWK, also an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst, aber das jetzt nur so nebenher.
Das ist aber Göttingen auch.
Genau, ist auch Göttingen, ja.
Ah ja.
Genau. Und das Konzept des Betriebes, wir haben, glaube ich, ziemlich gute Trainingsmöglichkeiten geschaffen. Also wir haben eine Halle und einen Reitplatz mit einem Elbeflutboden. Da haben wir die Firma ausgesucht, die damals auch Philipp für seinen ersten Turnierplatz genommen hat. Genau. Und haben aber auch Rentnerpferde. Und das Konzept unseres Betriebes ist, dass man sich seine Leistungen eben so zusammenstellen kann, wie man es sich wünscht. Das heißt, wir haben keine klassische Vollpension, sondern wir haben eine Kaltmiete. Wir haben tatsächlich Einsteller, die sind reine Selbstversorger, die machen alles selbst vom Reinholen und Rausbringen des Pferdes über das Misten der Box, über die Bewegung des Pferdes. Und wir haben aber auch Leute, die haben ihr Pferd in einer kompletten Vollpension, zum Beispiel ihren Rentner, und kommen wirklich nur dann seltener mal, um das Pferd zu besuchen. Das ist dann voll bei uns betreut und versorgt. Wir bieten auch Beritt und Unterricht an. Also da hat man quasi das ganze Spektrum, ja, vom Selbstversorger bis zur Vollbetreuung.
Wie viele Pferde habt ihr insgesamt unter eurem Regenschirm, unter eurem Schirm?
Das sind ein bisschen mehr als 30 Pferde.
Über 30 Pferde, jawohl. Und das heißt, ihr habt auch neben den Stallungen, die ihr habt, habt ihr auch Weidefläche, sodass die Pferde ganzjährig draußen sein können?
Genau, also das war mir ganz, ganz wichtig, dass wir ein Haltungskonzept finden, was individuell, aber trotzdem möglichst artgerecht ist. Das heißt, die Pferde stehen bei uns in Vierer- bis Sechsergruppen auf großen Auslaufflächen. Das sind im Sommer Wiesen. Wir haben ja 8-9 Hektar Wiese am Hof für 30 Pferde. Ich denke, das ist schon eine ganze Menge. Und haben aber auch befestigte Auslaufflächen noch für den Winter. Und in diesen Vierer- bis Sechsergruppen stehen die Pferde eben das ganze Jahr über ganztägig, also wirklich 12 Stunden draußen. Und nachts kommen sie in Paddockboxen, sodass man auch ein bisschen individuell zufüttern kann. Genau.
Und dieses Individuelle, du hast es jetzt oft erwähnt und das auch deutlich gemacht, ist ja, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, was ihr habt. Würdest du das so sehen?
Also vielleicht ist es jetzt deutschlandweit kein Alleinstellungsmerkmal, aber ich würde sagen, in der Region, wo wir sind, ist es schon relativ selten, dass man so flexibel seine Leistungen zu- und abwählen kann, die man selber und das Pferd eben brauchen.
War das dann auch so der Schritt in die Richtung Stable Manager, da ein eine App zu entwickeln, um das Ganze auch organisatorisch in den Griff zu kriegen. Und da hat dir wahrscheinlich auch deine Physik, deine naturwissenschaftlich-technische Begabung, Ausbildung geholfen?
Genau, das hast du schon genau richtig beschrieben. Der Stable Manager war da für uns das Mittel der Wahl, um diese dann doch sehr aufwendige Organisation in den Griff zu kriegen, weil diese Leistung kann man bei uns monatlich zu- und abwählen. Und damit verbunden ist ja, diese ganzen Einzelleistungen müssen alle abgerechnet werden. Der Mitarbeiter muss wissen, welches Pferd muss heute gemistet werden. Ich muss wissen, welches Pferd muss heute ein-, aus- und umgedeckt werden. Welches Pferd muss heute geritten werden, longiert werden, Schritt geführt werden, was auch immer eben ansteht. Und tatsächlich mehr als meine Physik hat mir da mein Bruder Kasper geholfen, der von Beruf Webentwickler ist und der diese ganze App dann aufgesetzt hat.
Also, und aber du hast ihm die Bausteine geliefert und welche Rolle spielen denn die Einstaller dabei?
Unsere Einstaller sind quasi ja wie so eine Art Testkunden für uns. Wir haben die App entwickelt und haben sie dann erstmal ungefähr ein halbes Jahr nur bei uns auf dem Hof getestet und haben da eben ganz viel Feedback von unseren Einstellern mitgenommen. Was wünscht ihr euch noch für Funktionen? Welche Daten von euren Pferden würdet ihr gerne sehen und verwalten? Für unsere Einsteller ist es, glaube ich, auch ein ganz großer Pluspunkt zu sehen, welche Leistungen sie monatlich eben schon gebucht haben und welcher Betrag sich daraus ergibt und das eben immer zu jedem Zeitpunkt ganz aktuell sehen zu können. Und genau, dieses Feedback haben wir immer mitgenommen und weiterentwickelt.
Und wenn du mal sagst, welche Leistungen bietet ihr jetzt an, damit man sich das mal vorstellen kann?
Ich glaube, die kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, weil da haben wir 3 DIN A4 Seiten Leistungskatalog. Aber das kann man wirklich ganz flexibel zuwählen. Also man kann sagen, im Monat Dezember möchte ich jetzt, dass meine Box Montag, Mittwoch und Freitag gemistet wird, weil ich nicht komme. Im Monat Januar möchte ich, dass es werktags gemacht wird, weil ich vielleicht beruflich viel eingespannt bin. Im Monat Februar bin ich da, miste komplett selber und hole mein Pferd jeden Tag selber rein und lasse es nur rausstellen. Also da sind wirklich alle Varianten denkbar. Von daher kann ich das jetzt im Detail, glaube ich, gar nicht alles auflisten.
Und wenn du so jemanden wie mich hast, dem jeden Tag was Neues einfällt, ist sowas auch denkbar? Oder muss ich einen Monat vorher dir sagen, dass ich an den Werktagen da bin und an den Wochenenden nicht da bin?
Also eine gewisse Planbarkeit muss natürlich schon gewährleistet sein. Und das machen wir auch über den Stable Manager. Da kann man zum Beispiel voreinstellen, wenn man jetzt einen Monat lang Misten haben will, dann muss man das bis eine Woche, bevor der neue Monat beginnt, gebucht haben. Natürlich versuchen wir auch immer noch kurzfristig Sachen möglich zu machen, wenn jemand krank ist oder kurzfristig verreisen muss und so weiter. Aber genau, eine gewisse Planbarkeit so mit eine Woche vorher versuchen wir schon reinzubringen.
Sag mal, und wer geht mit der App um? Bist du das? Ist das dein Partner? Wer guckt da sonst rein? Wer managt das eigentlich alles?
Ja, also wer guckt da bei uns im Betrieb rein? Ich würde sagen, alle. Einmal die Einstaller, die eben ihre Leistungen darüber buchen und zum Beispiel auch ihre Impfdaten und auch den Futterplan verwalten. Ich gucke da natürlich rein, um einen Überblick über die Services zu haben oder manche Serviceleistungen buche auch dann nur ich für die Einstaller. Da müssen sie mich halt vorher fragen, ob das eben möglich ist, wie zum Beispiel eine ganz kurzfristige Vertretung. Dann gucken unsere Mitarbeiter da rein, da wir eben die Funktion haben, dass aus jedem Service auch eine Aufgabe entsteht, weil irgendwie müssen die ja auch wissen, was zu tun ist. Sprich, wenn jetzt jemand werktags Misten bucht, dann ist in der App direkt eine Aufgabe, montags Misten, dienstags Misten, mittwochs Misten und so weiter für den Mitarbeiter und der kann das da gleich sehen und abhaken. Ja, das heißt im Grunde würde ich sagen, alle, die am Betrieb beteiligt sind, sind auch Nutzer dieser App.
Haben den Zugriff? Und am Ende des Monats wird ein Strich gemacht und dann sieht man, der eine muss die Summe X bezahlen, der andere muss die Summe Y bezahlen, weil der eine vielleicht mehr Dienstleistung von euch entgegengenommen hat, der andere etwas weniger. Ist das dann auch so, dass gleich das Ganze bepreist ist?
Genau, das ist so. Der Einsteller kann jederzeit sehen, bei welchem monatlichen Preis er jetzt angelangt ist.
Wunderbar. Kann das auch vielleicht so alles nachvollziehen, damit er weiß, in welchem Segment befinde ich mich, weil das ist ja für viele Einstaller ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, genau, das heißt, das kann er jederzeit sehen und da wird bei uns wirklich das ganze Spektrum von bis genutzt. Wir haben Leute, die sind komplett Selbstversorger und haben ihr Pferd da ja, für unter 350 Euro. Und wir haben Leute, die nutzen das ganze Spektrum und sind dann dementsprechend bei einem deutlich höheren Preis. Und man muss sagen, ich glaube, wir hätten es auch nicht so einfach, Kunden zu gewinnen, wenn wir dieses System nicht hätten.
Und das ist ja eigentlich schon der Aufruf, das auch mal weiter ins Land zu bringen, ist auch der Grund, warum wir uns unterhalten. Ich mache das ja immer sehr, sehr gerne, mich mit jüngeren Menschen zu unterhalten, auch in meinem Podcast, die so super Ideen haben, die ein Start-up haben. Und das ist ja der Fall. Ich muss sagen, was mich schon beeindruckt, ist, dass ihr es erstmal in eurem Betrieb erprobt habt. Und wie weit geht das jetzt? Was kann ich machen, um diese App auch in einem anderen Betrieb anzuwenden? Wie kommt man auf euch zu? Wo vertreibt ihr das? Wie geht das? Was müsste ich jetzt als älterer Herr machen, um die auch für mich selber nutzen zu können?
Genau, wir haben eine Website, stable-manager.com. Da kann man sich die ganzen Funktionen auch nochmal so ein bisschen bebildert anschauen. Und man kann sich darüber direkt für eine kostenlose Testphase registrieren. Also 14 Tage kann man die App dann eben gratis nutzen und bei sich ausprobieren. Und man hat über die Website und unsere E-Mail-Adresse, die man da findet, auch immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und sich zum Beispiel einen Einrichtungstermin zu buchen. Dann helfen wir da auch gerne, die ganzen Daten und Leistungen irgendwie in die App reinzubringen.
Das heißt konkret, also wenn ich im Bayerischen Wald wohne, die haben möchte, dann würdest du auch von Göttingen aus oder aus der Region Göttingen in den Bayerischen Wald fahren und mir helfen, das einzurichten?
Tatsächlich machen wir das in der Regel per Zoom, damit wir eben nicht in ganz Deutschland rumfahren müssen. Das funktioniert aber super. Da kann man kann man den Bildschirm teilen, sodass ich dann eben in den Bildschirm von dem App-Nutzer mit reingucken kann und dann kann man das prima quasi per Videokonferenz zusammen einrichten.
Wunderbar. Und wenn es halt eingerichtet ist, dann wäre es ja so, ich nehme ja mich jetzt als Beispiel, ich würde immer irgendwie Probleme irgendwann haben. Die App kann doch so gut sein, ich habe ein Problem. Gibt es so eine Art rotes Telefon? Kann man dich Tag und Nacht anrufen und sagen, Josephine, meine App funktioniert nicht. Wahrscheinlich wirst du sagen, mach das dann so und so, dann funktioniert sofort. Sowieso dein Fehler. Aber gibt es sowas?
Ja, also man kann uns, wie gesagt, immer über die Website und auch telefonisch kontaktieren. Die Telefonnummer steht da auch drauf. Und da haben wir auch viele Kunden, die das gerne nutzen, also App-Kunden, die das gerne nutzen und die dann sagen, hier, ich habe irgendwie ein Problem, wie lege ich diesen Service am besten an oder irgendjemand konnte das nicht buchen. Kannst du mir sagen, woran das gelegen hat? Und meistens kann man da auf sehr kurzem Dienstweg auch schnell Abhilfe schaffen.
Du bist Betreiberin mit deinem Lebenspartner zusammen eines Reitstalls, einer Situation, wo du für Pferde verantwortlich bist. Sag mal, könntest du dir vorstellen, den Betrieb auch ohne diese App zu führen? Würde dein Stresspegel dadurch gesteigert oder eher reduziert? Wie ist dein Gefühl, wenn du mit dieser App arbeitest? Was hat dich das im Leben an vielleicht neuer Lebensqualität gebracht?
Also es macht vieles viel entspannter. Ich kann vielleicht sagen, als wir angefangen haben, da musste ich am Anfang ja ohne die App zurechtkommen und auch ohne die App abrechnen. Da hat mich die Abrechnung für unsere Kunden ungefähr einen kompletten Tag gekostet, weil ich lauter Strichlisten für irgendwelche Sachen auszählen musste. Dafür musste ich dann mit dem Laptop auch zu Hause am Schreibtisch sitzen. Ich habe mir leider im Frühling die Schulter ausgekugelt. Da habe ich eben die Abrechnung dann in der App easy im Krankenhaus gemacht, weil das leider nämlich genau zum Monatswechsel passiert ist.
Und jetzt hast du aber das Gefühl, das ist sehr viel entspannter, weil es irgendwie sich, ich sag's mal jetzt so ein bisschen übertrieben, alleine verwaltet. Ist das richtig?
Ja, das kann man tatsächlich fast so sagen. Es ist entspannter für mich und es ist auch entspannter für die Kunden. Wenn ich Strichlisten auszählen muss, dann bleibt vielleicht auch immer noch mal übrig, habe ich jetzt einen Strich zu viel gehabt? Habe ich einen Strich zu wenig? Ist es jetzt, zu wessen Ungunsten ist das jetzt? Das kann mit der App halt alles nicht mehr passieren, weil der Kunde eben direkt auch live sieht, wenn ich irgendeine Leistung für sein Pferd buche oder sie eben selber bucht. Und damit ist für beide Seiten eben direkt klar, was Sache ist.
Meine letzte Frage jetzt zu der App. Wie kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurecht? Ist das für die easy, sie auf dieses, ja, für sie vielleicht auch ungewohnte Medium einzustellen, auch gerade wenn du möglicherweise Ausländer hast, kannst dich beurteilen, die der deutschen Sprache noch nicht so kundig sind. Wie managst du das?
Also wir hatten da mit unseren eigenen Mitarbeiterinnen tatsächlich bisher gar keine Probleme. Das ist eigentlich sehr intuitiv. Es gibt einfach eine Aufgabenliste für den Tag, sortiert nach Pferd. Und wenn sie dann eine, also da kann man noch einen Kommentar hinzufügen und vielleicht auch die Aufgabe beschreiben. Und wenn die Aufgabe dann erledigt ist, dann hakt man die mit einem Klick ab. Da konnten wir bisher zum Glück noch keine Probleme feststellen.
Das heißt, du musst die auch jetzt nicht speziell einweisen?
Musste ich bisher noch nie.
Wunderbar. Wie sieht euer Betrieb in 5 Jahren aus? Und was glaubst du, wie er in 10 Jahren dastehen wird?
Meinst du jetzt den Pferdebetrieb oder die App?
Ja, den Pferdebetrieb, aber der ist ja mit der App eng verbunden.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen auf die Gesamtsituation in der Pferdewelt gucken. Es gibt ja schon tendenziell weniger Pferde, weil das Hobby auch leider immer teurer wird. Und ich hoffe, durch dieses System, was wir uns da geschaffen haben mit der App und den einzelnen Leistungen, dass wir eben auch in 5 und auch in 10 Jahren noch gut dastehen, weil wir eben den Kunden neben einer modernen Haltung und guten Trainingsbedingungen auch einfach eine zeitliche und finanzielle Flexibilität bieten können.
Mhm. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Denn ich glaube, das ist etwas, was Zukunft ist, was Zukunft ausmacht. Und wir müssen, glaube ich, auf der einen Seite versuchen, die Kosten zu reduzieren, auf der anderen Seite wirklich für die Pferde das Beste machen. Und was hier gut steht, was hier gut auch draufsteht bei euch, ist eben wirklich Zeit gewinnen. Zeit gewinnen, die man dann auch für die Pferde nutzt, um sie wirklich pferdegerecht behandeln zu können, sich wirklich die Zeit zu nehmen als Betriebsleiterin und Betriebsleiter und auf der anderen Seite eben auch als Reiterin und Reiter wirklich die Zeit zu haben, das Individuum Pferd zu begleiten, selber daran Freude zu haben, aber in erster Linie auch dem Pferd Freude zu machen, ihm ein gutes Leben zu ermöglichen. Mein Eindruck ist, die App hilft dabei. Willst du noch ein abschließendes Schlusswort sprechen und sagen, was ist das, was die App in ganz besonderer Weise auszeichnet und warum die Leute, die heute zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörer, diese sich vielleicht anschaffen sollten?
Ich denke, damit kann man einfach den Stallalltag für sich selber, für die Pferde und auch für die Einstaller und Mitarbeiter viel einfacher gestalten und wie du schon gesagt hast, die Zeit, die man gewonnen hat, eben ja, in das Individuum Pferd stecken und das wünsche ich allen Beteiligten und bedanke mich herzlich.
Ich bedanke mich, dass du hier bist. Wir gehen jetzt mal gemeinsam über die Messe hier, Passion Pferd in Hannover. Gucken mal, was es noch an anderen interessanten Dingen geht. Und ansonsten wünsche ich speziell meinen Hörerinnen und Hörern des Podcasts Christoph Hess eine schöne Weihnachtszeit, gesegnete Weihnachten. Alles, alles Gute für 2026. Das wünsche ich dir, deinem Partner, deinem ganzen Team auch. Josephine, danke.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.